Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Am Mikrofon Elena Hong. Guten Morgen. Taufen, bei der Trauung, beim Sakrament der Ehe assistieren, das dürfen Diakone in der römisch-katholischen Kirche. Diakoninnen dürfen das nicht. Genau genommen gibt es sie dort nämlich gar nicht. Von der Weihe sind Frauen ausgeschlossen. Bei uns zu Gast ist eine Katholikin, die erst am Wochenende ihren Abschluss in diakonischen Leitungsdiensten gefeiert hat, wie sie auf die unterschiedlichen Rechte blickt und warum sie sich trotzdem für diesen Weg entschieden hat, das erzählt sie uns gleich selbst. Und 10 Jahre nach der Entführung im nigerianischen Chibok. Die islamistische Terrorgruppe Boko Haram kidnappte damals 276 Mädchen. Noch immer werden viele von ihnen vermisst. Wir fragen nach bei einer Kollegin in Westafrika, wie es den Eltern geht und wie sich dieser Vorfall auf das Zusammenleben von Christen und Muslimen auswirkt. Zwei unserer Themen heute bei Tag für Tag. Herzlich willkommen. Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Dieser Satz steht so in Artikel 3 des deutschen Grundgesetzes. In Deutschland haben Frauen also dieselben Rechte wie Männer, auch wenn das in der Praxis vielleicht noch nicht in allen Bereichen erreicht ist. Besonders schwer aber tun sich bei diesem Thema die Kirchen. Anders als in der evangelischen, altkatholischen oder anglikanischen Kirche dürfen in der römisch-katholischen nur Männer zu Priestern geweiht werden. Und selbst beim Diakonenamt sieht's ziemlich düster aus für die Frauen. Diakoneien. Helfen, dienen. Das griechische Wort steht für den sozialen Aspekt von Kirche, also den Dienst an den Armen, Alten und Kranken. Und eine, die genau diese Berufung in sich gespürt hat, ist Maria Messer aus Bocholt. Am Samstag hat sie den Abschluss eines entsprechenden Kurses gefeiert beim gemeinnützigen Verein Netzwerk Diakonat der Frau. Guten Morgen, Frau Messing.
Guten Morgen.
Hätten Sie bei Ihrer Abschlussfeier lieber eine kirchliche Weihe erhalten, statt ein Zertifikat in die Hand gedrückt zu bekommen?
Ich hätte am liebsten beides erhalten. Sowohl das Zertifikat, das mir bescheinigt, welche eigentlich Ausbildung ich da vollendet habe. Wir müssen aber sagen Fortbildung, weil es ja die Ausbildung noch nicht geben darf zu Diakonin. Aber die Weihe ist das, was natürlich das Ganze bestärkt, wo man sich dann hinterher wirklich ganz offiziell gesendet fühlt. Ich hätte gerne beides gehabt.
Das ist ja erst der dritte Kurs des Netzwerks Diakonat der Frau. Der erste fand 1999 statt. Im Grunde genommen lassen sich ja da Frauen für einen Beruf schulen, den es so in der römisch-katholischen Kirche für Frauen gar nicht gibt. Warum macht man das? Warum haben Sie es gemacht?
Weil ich die Berufung in mir verspüre, dieses zu tun, und weil ich eine große Hoffnung habe. Ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass sich etwas ändern wird. Gleiches haben ja damals nach der Würzburger Synode auch die Männer getan. Bevor es überhaupt offiziell war, dass Diakone geweiht werden, haben die sich schon auf den Weg gemacht. Und es hat Verbände gegeben, die das unterstützt haben. Und so waren die ersten Diakone recht schnell bereit zur Weihe, als es dann endlich soweit war.
Sie verfolgen die kirchenpolitischen Debatten darüber auch in den letzten Jahren. Beim Reformprojekt Synodaler Weg, da war ja der Frauendiakonat auch Thema. Hat sich denn die Art und Weise, wie heute darüber gesprochen wird, aus Ihrer Sicht verändert? Also haben Sie den Eindruck zum Beispiel, da gibt es mehr Akzeptanz für diesen Reformwunsch?
Ja, eindeutig. Also der Synodale Weg hat nochmal einen ordentlichen Anstoß dazu gegeben, hat das der breiten Öffentlichkeit nochmal ein bisschen nahegelegt. Aber was vor allem wegbahnend für uns war das Buch von Schwester Philippa Rath, wo wirklich nochmal ganz klar und deutlich dargelegt wurde, wie viele Frauen sich berufen fühlen zu einem Dienst in der Kirche. Und es hat sich in den letzten 4 Jahren, seit der Kurs für uns begonnen hat, und erst recht in den letzten 5, 6 Jahren, als die Vorbereitung für diesen Kurs begann, unglaublich viel getan. Also wir verspüren schon im Moment etwas Rückenwind, und daher ist es jetzt auch an der Zeit, das Ganze ein bisschen mehr der Öffentlichkeit vorzustellen, denn es ist ja relativ unbekannt, dass es sowas gibt.
Sie haben Philippa Rath erwähnt, das ist eine Benediktinerin, die sich für die Frauenweihe einsetzt und die der Frauenfrage eine große Bedeutung auch innerhalb der römisch-katholischen Kirche zumisst. Sie sagt ja zum Beispiel, dass alles davon abhängt, also dass sozusagen von der Frauenkirche abhängt, ob die gesamte Kirche zukunftsfähig ist. Kann man nicht sagen, das ist etwas unverhältnismäßig? Ich meine, immerhin gibt's die römisch-katholische Kirche schon seit über 2000 Jahren, das an einem Punkt festzumachen. Passt das?
Ja, es ist ein Punkt von drei Punkten. Die Säulen der katholischen Kirche sind Diakonia, eine wichtige Säule. Sie haben gerade erklärt, was das bedeutet. Martyria, das ist die Verkündigung, das Zeugnis geben. Und Liturgia, das ist die Feier der Gottesdienste. Also ein Drittel macht das sowieso schon aus. Aber die Glaubwürdigkeit der Kirche wird durch Diakonia bezeugt. Und da macht sich die Kirche gerade unglaubwürdig an der Stelle, wo sie Frauen diese Dienste und Ämter verweigert, obwohl diese Frauen diese Berufung haben und auch entsprechend handeln und auch schon leben. An dieser Stelle wäre es also schon extrem wichtig und ich halte das nicht für überzogen, die Einstellung von Schwester Philippa Rath. Glaubwürdigkeit ist das, was Authentizität ist das, was die Kirche braucht, damit die Leute vielleicht wieder mehr sich angezogen fühlen.
Ein Argument, das auch gegen den Diakonat der Frau immer wieder in den Debatten fällt, ist, dass das Weihesakrament ja den Männern vorbehalten ist, sowohl bei Priestern als auch bei Diakonen. Da geht es um die geschichtlichen Vorbilder. Also man weiß ja, dass auf jeden Fall in der frühen Kirche auch Frauen dieses Amt inne hatten, aber es war wahrscheinlich kein Weiheamt, das gleichgestellt war mit männlichen Diakonen. Was sagen Sie dazu?
Ich denke, das ist nicht der Fall. Es war ein Weiheamt. Ob es hundertprozentig gleichgestellt war, das kann ich nicht beurteilen, aber es war ein Weiheamt. Die ältesten Weihegebete, die es aus dem 2. Jahrhundert gibt, die belegen eindeutig, wortwörtlich, dass den Frauen die Hände aufgelegt wurden und sie namentlich benannt wurden und dann gesendet wurden für ihren Dienst. Es ist nicht so, als ob es dieses Amt nie gegeben hätte. Das ist so nicht richtig und nicht haltbar.
Auch Papst Franziskus versucht das ja immer wieder zu erforschen, schon zum zweiten Mal mit einer Expertenkommission. Ihm selber scheint das ja auch irgendwie wichtig zu sein. Er hat schon mehrere Frauen in Führungspositionen ernannt. Also daran sieht man, das ist nicht nur Thema in Deutschland, sondern auch in Rom. Die Frage ist ja, warum spricht er da nicht mal ein Machtwort? Also jetzt bei der Weltsynode könnte er doch zumindest darüber abstimmen lassen. Warum macht er das nicht?
Ich kann natürlich nicht in den Papst hineinschauen, in seine Gedanken. Aber ich, obwohl vielen die Geduldsschnur so langsam reißt, dass alles zu langsam geht in der katholischen Kirche, kann ich ihn ein Stück weit verstehen. Er möchte gerne möglichst viele mitnehmen auf diesen Weg, dass dieser Weg auch von allen oder möglichst vielen mitgetragen wird und akzeptiert wird. Ich glaube, er befürchtet eine Kirchenspaltung an dieser Stelle. Es ist ein bisschen haarig, wenn man sagt, ja, ich spreche jetzt ein Machtwort und dann wird das einfach so gemacht. Zumal ja Päpste vor ihm genau das Gegenteil gemacht haben und sogar ein Diskussionsverbot darüber verhängt haben. Von daher kann ich ihn ganz gut verstehen ein Stück weit.
Um jetzt dieses Amt aber für Frauen zu öffnen, müsste das Kirchenrecht ja geändert werden. Halten Sie das für wahrscheinlich?
Ich halte das für wahrscheinlich und ich bin, wie ich schon zu Beginn sagte, hoffnungsfroh. Ich gebe nicht auf. Ich habe ja erleben dürfen als erwachsener Mensch, wie ohne blutige Revolution eine Berliner Mauer gefallen ist durch Gebete. Und im Beten sind wir Frauen stark.
Frau Messing, gucken wir ganz kurz noch auf Ihre Biografie zurück. Sie haben ja bereits vorher in der Pfarrkirche gearbeitet als Küsterin. Wie geht's jetzt für Sie weiter nach dieser Fortbildung? Wissen Sie das schon?
Ja, ich hätte bis Samstag gesagt, es geht genauso weiter wie vorher. Ich lebe weiterhin diakonisch da, wo ich es kann. Ich bin im Begräbnisdienst tätig, verspüre da meine Berufung, zur Seelsorge auch. Aber nach diesem Wochenende sage ich, nein, es geht wesentlich beflügelter weiter, weil ich so viele Zeichen der Hoffnung und der Wertschätzung erleben durfte am Wochenende.
Das sagt Maria Messing, die am Wochenende zusammen mit 12 anderen katholischen Frauen eine Fortbildung für diakonische Leitungsfunktionen abgeschlossen hat, sich offiziell aber nicht Diakonin nennen darf, weil dieses Amt in der katholischen Kirche nur Männern vorbehalten ist. Vielen Dank Ihnen für das Gespräch, Frau Messing.
Sehr gerne.
Bewaffnete Männer überfallen nachts eine Schule und entführen 276 Mädchen. Dieser Albtraum ereignete sich heute vor genau 10 Jahren im Nordosten Nigerias in Chibok. Und bei der Terrorgruppe handelt es sich um die Islamisten von Boko Haram. Die Entführung sorgte für weltweites Entsetzen. Trotz vieler Proteste werden bis heute noch immer knapp 100 Mädchen vermisst. Katrin Gensler ist Journalistin in Westafrika und hat von Anfang an über den Fall von Chibok berichtet. Ich habe sie vor der Sendung gefragt, inwiefern diese Massenentführung eine besonders tragische war. Denn die Boko Haram war ja zu der Zeit sehr aktiv und hat viele Anschläge verübt.
Diese Massenentführung hat tatsächlich das Versagen von Sicherheitskräften und Politik gezeigt. Bis heute ist die Zivilbevölkerung in ländlichen Regionen in Nigeria nicht geschützt. Im Fall von Chibok ist es dazu gekommen, dass es im Vorfeld sogar Warnungen gegeben hat. Die sind ignoriert worden. Und nach der Entführung hat es auch keine groß angelegte Suchaktion gegeben. Tatsächlich hat sich die Zentralregierung in Abuja ganz lange gar nicht zu dieser Tat geäußert. Boko Haram wiederum, das heißt übersetzt etwa westliche Bildung ist Sünde, hat die Tat sehr für sich genutzt. Die ersten Bilder der entführten Mädchen zeigen diese im Hijab. Das heißt, sie sind gezwungen worden, zum Islam zu konvertieren. All das hat zu einer großen internationalen Betroffenheit mit den Eltern geführt, die überhaupt nicht wussten, ob ihre Kinder noch leben und wie es ihnen geht.
Sie selbst waren ja auch dabei beim ersten Elterntreffen in Chibok 2 Jahre nach der Entführung. Wie haben Sie das erlebt?
Das ist sicherlich ein Nachmittag, den ich nie vergessen werde. Das ist ein großer Zufall gewesen, dass ich eine nigerianische Stiftung begleiten konnte. Diese Stiftung arbeitet bis heute mit den Eltern von Chibok zusammen. Wir konnten dann in einem Militärkonvoi mit Dutzenden Soldaten in diese Kleinstadt fahren. Das war ein sehr bedrückendes Treffen auf dem Schulhof. Man hat diese extreme Leere der Eltern gespürt. Die Eltern wollten Hoffnung haben, wollten diese Hoffnung nicht aufgeben. Sie wussten gleichzeitig, je länger die Mädchen verschwunden sind, desto unwahrscheinlicher ist die Rückkehr. Was ich bemerkenswert fand, ist, dass die Eltern kaum Erinnerungsgegenstände hatten. Zu dieser Zeit hat es im Nordosten Nigerias noch gar keine Smartphones gegeben und die Eltern hatten keine Fotos von den Mädchen.
Einige von den Mädchen konnten ja fliehen oder wurden auch befreit im Laufe der Zeit. Noch immer sind aber knapp 100 nicht zurück bei ihren Eltern. Heißt das denn, dass die Boko Haram weiterhin aktiv ist?
Ja, die Gruppe ist weiterhin aktiv. Sie ist zwar 2015 vom Militär zurückgedrängt worden. Dabei sind auch tausende andere Verschleppte befreit worden. Die Chibok-Mädchen waren auf gar keinen Fall die einzigen Entführten. 2016 ist es dann zu einer Spaltung gekommen und der Islamische Staat in der westafrikanischen Provinz ist entstanden. Mittlerweile gibt es immer wieder Kämpfe zwischen beiden Gruppen und es ist immer unterschiedlich, welche Gruppe gerade wo die Vormachtstellung hat. Ende Februar in diesem Jahr hat es allerdings wieder eine Massenentführung gegeben und zwar aus Flüchtlingscamps. Man spricht von mehr als 200 Opfern und vermutlich ist Boko Haram dafür verantwortlich.
Sie haben vorhin die religiöse Motivation angesprochen dieser Gruppe. Wenn wir uns jetzt die Bevölkerung anschauen in Nigeria, etwa die Hälfte der Menschen sind dort Muslime, 40% sind Christen. Wie sehr hat sich diese islamistische Gewalt auf das Zusammenleben ausgewirkt zwischen Christen und Muslimen?
Die Menschen leben in Alarmbereitschaft, sie haben auch Angst Und tatsächlich ist das Misstrauen gewachsen. Es ist immer wieder passiert, dass mutmaßliche Boko Haram-Kämpfer zurück in ihre Dörfer gekehrt sind und sie gar nicht reintegriert werden konnten. Das heißt, diese Menschen haben auch gar keinen Ort, an den sie jetzt gehen können. Dabei muss man immer wissen, dass viele Menschen, auch junge Männer, zwangsrekrutiert worden sind. Die sind verschleppt worden oder sind auch psychisch unter Druck gesetzt worden, haben sich dieser Gruppe nicht freiwillig angeschlossen. Im Norden Nigerias, da sind die Muslime in der Mehrheit, unterscheiden die Christen aber ganz klar zwischen Muslimen und Islamisten. Christliche Familien wissen, dass die muslimischen Nachbarn nichts mit Boko Haram zu tun haben. Da ist man also sehr genau. Im Fall von Chibok ist es tatsächlich bemerkenswert, dass die Mehrheit der Mädchen Christinnen waren. Aber das hat beispielsweise die katholische Kirche gar nicht betont. Sie hat gesagt, es geht nicht darum, welche Religion die Opfer haben. Es geht darum, dass in Anführungszeichen unsere Töchter verschleppt worden sind.
Was müsste der nigerianische Staat denn aus Ihrer Sicht tun, um Terrorismus zu bekämpfen oder auch besser zu bekämpfen?
Das ist ein sehr komplexes Thema. Erstmals müssten Sicherheitskräfte wirklich vor Ort präsent sein und auch dieses Signal geben, die ländliche arme Bevölkerung wird besser geschützt. Dann braucht es dort auch Infrastruktur wie Straßen, Krankenstationen und Schulen. Wichtig ist allerdings auch eine glaubwürdige Politik. Boko Haram ist in Nigeria kein neues Phänomen. Bereits in der Kolonialzeit sind radikal-konservative muslimische Gruppen entstanden, die politische Eliten und westliche Einflüsse kritisiert haben. Wichtig ist letztendlich auch, dass der Staat Perspektiven schafft. Da geht es zum Beispiel um Ausbildung, aber auch um die Unterstützung kleiner Unternehmen, die Arbeitsplätze schaffen können. Es sind nämlich längst nicht immer nur ideologische Gründe, warum sich junge Menschen Terrorgruppen anschließen, sondern häufig auch wirtschaftliche.
Katrin Gensler, Journalistin in Westafrika, über die Entführung von Chibok heute vor genau 10 Jahren und die Folgen für das christlich-muslimische Zusammenleben. Vielen Dank.
Gerne.
Und noch ein Jahrestag bewegt die Welt am heutigen 15. April. Lodernde Flammen, Rauchsäulen zwischen den Türmen. Viele haben die dramatischen Bilder noch vor Augen, als die Pariser Kathedrale Notre-Dame brannte und durch das Feuer große Teile des Weltkulturerbes zerstört wurden. Präsident Macron kündigte damals an, dass die Kathedrale in 5 Jahren wiedereröffnet werden sollte. Das Vorhaben schien schier unmöglich. Zu dem Zeitpunkt war noch nicht einmal klar, ob die Kirche nicht einsturzgefährdet ist. Heute jährt sich der Brand nun zum 5. Mal. Ein Zwischenstand von der Baustelle von Stefanie Markert.
Der hölzerne Spitzturm schält sich bleiverkleidet aus dem Gerüst. Seit Mitte März wird die Wunde im Kirchendach geschlossen. Im Inneren werden Bodenfliesen verlegt, Gewölbe und Fresken, Glasfenster und Orgelpfeifen sind restauriert und gereinigt. Eine Sprinkleranlage soll künftig Brände verhindern. Über allem schwebt in 96 Metern Höhe der neue goldene Wetterhahn mit Reliquien im Bauch und der Liste all jener, die den Wiederaufbau stemmen. Darunter Léonard Laforest, kurzes schwarzes Haar, Sicherheitsschuhe und erst 19. Als jüngster Zimmerer durfte er Anfang des Jahres den Richtkranz auf der Turmspitze hissen. Es waren Zweige, etwa Mimosen. Jede Pflanze bedeutet was. Sie sollen dem Dachstuhl gute Energie geben, damit er hält. Und das wird er. Denn Léonard stammt wie seine Kollegen aus einer besonderen Werkstatt, aus dem 1760 gegründeten Atelier Perrault, gut 300 Kilometer südwestlich an der Loire gelegen. Ich musste noch alles lernen, Holz zu schneiden, Kanten schlagen, Verbindungen herstellen, ein Tragwerk zimmern, ein Dach aufschlagen. Es ist beeindruckend. Auf einer Baustelle dieser Größe bin ich ganz klein. Dass ich hier eintauchen kann seit meinem ersten Lehrjahr, das war ein Schock. Jeden Tag sage ihm eine innere Stimme, was du tust, ist wunderbar. Ich habe alle Etappen miterlebt, den Anfang und nun das Ende. Das ist super toll. Alles wird komplettiert. Ganz nach Wunsch des Präsidenten. Exakt ein Jahr vor der Wiedereröffnung hatte Emmanuel Macron auf der Baustelle erklärt, seit April 2019 wirkt die ganze Nation am Wiederaufbau mit. Und jeden 15. April waren wir hier und sahen, wie fortschreitet, was unmöglich erschien. Außergewöhnlich. Und wir halten den Zeitplan ein. Es ist ein großartiges Bild von Hoffnung, von einem Frankreich, das wieder aufbauen kann. Über 2000 Menschen wirken mit. Steinmetze, Gemälderestauratoren, Dachdecker, Brandschutztechniker, Heizungsmonteure, Elektriker, Tischler. Über 250 Firmen sind dabei, darunter 45 Sägewerke, 3 Orgelbaumanufakturen, Konkurrenten, die nun zusammenarbeiten. Es gab über 130 öffentliche Ausschreibungen. Auch einige Firmen aus Deutschland oder Großbritannien wirken mit. Eine Jahrhundertbaustelle, bestätigt Chefarchitekt Philippe Villeneuve im französischen Fernsehen. Es ist das erste Mal, dass wir eine Kathedrale außerhalb eines Krieges restaurieren. Es ist eine pharaonische Baustelle, weil alle Teile des Bauwerks betroffen sind und wir haben nur einen sehr kurzen Zeitrahmen. Heißt auch, die Archäologen hätten vielleicht lieber länger gegraben, Umweltschützer lieber länger über den Bleibelag debattiert und Kunsthistoriker länger über die Auswechslung von 6 Fenstern durch Moderne. Doch es musste vorangehen. Baucontainer stehen in einer Seitengasse, im Gewerkehaus dahinter wimmelt es. Die Unterbringung spartanisch, doch hier wurde nicht gestreikt, wie jüngst am Eiffelturm. Hier musste auch niemand motiviert werden. Vielleicht, weil sie sich in die Geschichte einschreiben wollen. So wie Zimmerer Pierre Voiron, der Chor und Apsis neu gebaut hat.
Nachdem ich in Deutschland studiert hatte, bin ich zurück nach Frankreich und habe mich spezialisiert auf alte Methoden, das Beweilen der Hölzer per Hand mit der Axt, und somit hatte ich das Glück, mitzuwirken. Ja, das ist eine Etappe für Fachleute, hier sein zu dürfen, mit allen Metiers, die hier mitwirken. Ja, eine Lebenserfahrung.
Grundsätzlich bekommen Handwerker im Denkmalschutz in Frankreich mehrere hundert Euro mehr Lohn. Ihre Arbeit hat in Notre-Dame Dimensionen, die schwindlig machen. Allein für den Dachstuhl von Kirchenschiff und Chor wurden 1300 technische Zeichnungen angefertigt und 25.000 Stunden Holz zugeschnitten. Und die Finanzierung? Der staatliche Baustellenleiter Philippe Jost.
Mehr als
850 Millionen Euro haben über 340.000 Spender aus 150 Ländern gegeben, darunter große Mäzene, aber auch Kinder. In wenigen Stunden war der Wiederaufbau finanziert. Sie alle sind Notre-Dame verbunden, weil die Kathedrale eine Seele hat. Vor allen Kunsthandwerkern ziehe ich meinen Hut. Etwa vor dem Ass im Holzkantenschlagen Matteo Pellegrino, der sagt: Ich bin bewegt. Notre-Dame lässt niemanden unberührt. Für mich ist es ein Ort, die Liebe zu feiern, ob zu Gott oder zu deiner Familie. Ein Kraftort mit starker Energie. Notre-Dame generiert Nachwuchs, fördert Frankreichs Anspruch, Weltzentrum des Kunsthandwerks zu werden. Und so erinnert sich der Lehrmeister des Jüngsten unter den Zimmerern aus dem Loiretal, Mathieu Gornouvel, an den Moment, als sein Schützling den Richtkranz aufzog. Er war gestresst, er hat uns ja alle repräsentiert. Wir haben hohe Forderungen an uns selbst gestellt, weil wir Qualität und Zeitplan einhalten wollten. Und nun sind wir stolz, stolz auf ewig.
Ein nationaler Kraftakt, der Wiederaufbau der Pariser Kathedrale Notre-Dame, die heute vor 5 Jahren durch ein Feuer zerstört worden ist. Und die Wiedereröffnung ist geplant für den 8. Dezember. Am Wochenende demonstrierten mehrere tausend Menschen in München beim Marsch für das Leben. Ja, nicht nur in kirchlichen Kreisen polarisiert das Thema Abtreibung. Gehört der Paragraph 218 auf den Prüfstand? Über diese Frage diskutiert gleich nach den Nachrichten mein Kollege Moritz Küpper in der Sendung Kontrovers. Und auch Sie können sich beteiligen unter der Telefonnummer 00800 4464 4464 oder per E-Mail an kontrovers@deutschlandfunk.de. Die Redaktion dieser Sendung hatte Luisa Mayer. Mein Name ist Elena Hong. Ihnen einen guten Start in den Tag.